Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Willkommen im libertären Podcast des anarchistischen Radios Berlin. Was haben wir denn diesen Monat?
Wir haben wie immer News, ein Interview über Begleitschutz bei der Berichterstattung über Faschos, crazy shit aus der Politik, etwas zu KI-Kameras und die allmonatliche Frage, wo herrscht Anarchie? Und als erstes gehen wir gleich in den Newsroom und hören, was es Neues gibt.
Ein Adbusting-Skillshare-Wochenende wurde ausgerufen. Und damit es abwechslungsreich wird, seid ihr gefragt.
Du und deine Gang haben Lust auf Adbusting mit Bundeswehrwerbung, wisst aber nicht, wo ihr anfangen sollt? Dann macht mit beim Skillshare Bundeswehrwerbung basten. Vom Freitag, den 4. bis Sonntag, den 6. Dezember. Mehr steht bislang noch nicht. Weder der Ort noch das Programm. Daher seid ihr gefragt. Macht mit, bringt euch ein. Wir stellen uns das Wochenende recht do-it-yourself vor. Auch wenn wir Erfahrung mit Adbusting haben, ist das nun echt keine Raketenwissenschaft. Wir stellen uns einen bunten Strauß an Workshops vor und freuen uns, wenn ihr auch selber welche anbietet. Egal ob praktische Techniken des Protests, wie Aktionsfotografie oder Medienarbeit, oder ein inhaltliches Format zur Bundeswehr, Verunsicherungspolitik und so weiter. Euer Workshop-Thema ist willkommen.
Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse antimill-aktionsnetzwerk@riser.net. Die Nachrichten vom CSD Berlin über den Anschlag versetzte viele Menschen in Schock und Starre.
Ich wünsche mir echte Solidarität. Nicht nur Posts und Stories. Das, was uns alle gehalten und getragen hat, war die Community. Von dem Moment an, in dem uns die Nachricht vom Anschlag erreicht hat. Ich glaube, diese Tage hätten ganz anders ausgesehen und sich emotional ganz anders ausgewirkt, ohne die Menschen, die diesen Schmerz ähnlich empfinden. Wir alle wollten in dem Moment, in dem wir von dem Anschlag erfuhren, einfach ganz laut schreien. Zusammen. So entstand der Wunsch, eine Veranstaltung zu organisieren, bei der die Community zusammenkommt, um gemeinsam alle Emotionen fühlen zu können.
Es fanden und finden verschiedene Veranstaltungen statt, zu denen Menschen sich austauschen können und konnten über ihre Gefühle und ihre Erfahrungen. Nicht wenige wurden an die unsicheren Zeiten in den Ländern erinnert, aus denen sie einst hierher kamen. Und dennoch sehen wir nach vorne, von Trauer zu Wut zu Widerstand. Ein paar Menschen haben Abdullah Öcalan, den Wegbereiter von Rojava, auf der Gefängnisinsel Imrali besucht. Im Anschluss veröffentlichten sie ein Statement.
Ein 1000 Kilometer langer Weg beginnt mit einem einzigen Schritt. Mit diesem Gesetz machen wir uns auf den Weg, ein historisches Problem zu lösen. Wir stehen am Beginn eines Demokratisierungsprozesses, der mindestens ebenso bedeutsam sein wird wie die Gründung der Republik. So wie während der Gründung der Republik große Anstrengungen und Opfer erbracht wurden, gilt es nun, mit derselben Ernsthaftigkeit für eine demokratische Republik zu arbeiten. Dies ist nicht nur ein Anliegen der Kurdinnen oder eines einzelnen Teils der Gesellschaft, sondern ein Bedürfnis aller Menschen, die in diesem Land leben. Der nun zu gehende Schritt wird das Schicksal des Landes und der Region beeinflussen. Er wird den Weg für die Entwicklung eines demokratischen Rechtsstaates und für bessere wirtschaftliche Perspektiven ebnen. Dies wird ein großer Dienst an allen 86 Millionen Menschen des Landes sein.
Einige Waldgeister aus der autonomen Zone Hambacher Wald veröffentlichten ein Statement über die aktuelle Situation.
Der Puls schlägt höher, denn es wuchert weiter Wild in unser aller Hambacher Wald. Ihr Atem stockt. Von ihnen, den Feinden der Lebendigkeit. Denn sie haben mit lachenden Masken den Hambi zum Naturschutzgebiet erkoren, während ihre Finger dunkelrot vom festgetrocknetem Blut kleben und zur selben Zeit kommt ein Heulen aus den Tiefen des Waldes. Es rumort unter alten und frischen Geistern dieser Tage im Dschungel, in den Tunneln und Verstecken zwischen Brombeeren und Brennnesseln. Schnatternde Vögel empören sich, von Kölle bis in den hohen Norden und tragen den Ruf des Widerstandes für das Leben bis in die Wälder Skandinaviens. Hunderte waren in Hurumaka und riefen »Stop Chamring Noble!« Alle Wälder und die Wesen, die in ihnen leben, alle Wälder und die Wesen, die in ihnen leben, sind verbunden durch Magneten des Widerstandes. Wir befinden uns einander anschauend und fragend auf dem Weg nach vorne, denn nur dieser wird von uns weiterführen in eine Welt durchtränkt von Freiheit. Immer an unserer Seite der Schmerz von Verlorenem, welcher den Wunsch, etwas Neues, Schönes zu schaffen, stärkt. Wir wissen, dass noch viel größere Krisen vor uns liegen. Darum schließen wir uns zusammen, verbinden unsere Träume und werden stärker, als wir je waren. Das nächste große Treffen im Hambacher Wald steht bald wieder an. Lasst euch in den dunkelsten Ecken eurer Stadt einfallen, wie ihr dem Sog. Lasst euch in den dunkelsten Ecken eurer Stadt einfallen, wie ihr dem Sog von Babylonia entfliehen könnt. Recherchiert im Netz der verschlüsselten Pads und stellt Fragen. Sprecht euch ab und am allerwichtigsten, verschwört euch schon jetzt und kommt zahlreich zum vereinten Treffpunkt, wenn die Nacht am dunkelsten ist.
Um etwas zu verändern, fang überall an.
Jetzt kommt schon mal der erste Musikeinspieler. No Hope Ahead von 1981.
Tears in my eyes as the dark clouds are falling.
Mehr als 20 Mal wurden im letzten Jahr JournalistInnen in Deutschland täglich bei ihrer Arbeit, vor allem bei der Berichterstattung über Nazis und Faschisten, angegriffen. In Sachsen unterstützt die Gruppe Between the Lines Medienschaffende bei der Berichterstattung, indem sie ihnen Begleitschutz bei ihrer Arbeit bieten. Wir haben mit einer Person der Gruppe gesprochen.
Wie muss man denn sich so einen typischen Einsatztag von euch vorstellen? Wie sieht das aus? Was macht ihr?
Also den ganz typischen Einsatztag gibt's nicht. Es ist so, dass wir sehr viel vorbereiten in der Regel. Das fängt weit vor dem Einsatztag selber an. Aber wenn der Tag kommt und wir treffen uns mit jemandem, also mit einem Journalisten oder einer Journalistin, mit der wir zum ersten Mal unterwegs sind, treffen wir uns ungefähr eine halbe Stunde vorher, gehen nochmal alles durch, was wir vorher schon mal geklärt haben. Wie bewegen wir uns eigentlich? Wer geht welche Risiken ein? Wer kann zum Beispiel einen Call für einen Abbruch geben? Solche Sachen. Wir gucken uns nochmal an, wie die Lage vor Ort aussieht. Also ob das vor Ort genauso aussieht, wie wir es uns vorher überlegt haben, dass es wahrscheinlich aussehen wird. Und wenn es da ganz grobe Abweichungen gibt, zum Beispiel wir haben mit viel Polizei gerechnet, uns ist jetzt plötzlich keine da. Oder wir haben mit, weiß ich nicht, 200 Teilnehmern gerechnet, sind aber 2000 da. Dann müssen wir uns nochmal neu verständigen, wie wir eigentlich arbeiten wollen. Und dann begleiten wir einfach den Journalisten, die Journalistin, so wie die das wollen. Das kann sein, dass wir in einem größeren Abstand mitgehen und das bloß beobachten. Das kann sein, dass wir sehr dicht dranbleiben. Das hängt sehr von den Vorlieben der begleiteten Person ab und davon, wie gefährdet die Leute sind. Also bei manchen muss man einfach die ganze Zeit dicht dran sein, weil jederzeit irgendwas passieren kann und manchmal nicht. Und dann bleiben wir einfach dabei, bis die Veranstaltung hoffentlich ereignislos vorbeigegangen ist für die Schutzperson. Machen dann noch eine kurze Nachbesprechung, ob alles okay war. Und dann geht jeder seiner Wege. Das ist so der typische, wie wir das gern wollen.
Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, das überhaupt anzubieten? Das ist ja jetzt kein alltägliches Hobby, in Anführungsstrichen, sage ich mal.
Das ist richtig. Das war so, dass in einem relativ engen Freundeskreis ursprünglich wir beisammen saßen, während der Covid-Lockdowns. Einige von uns waren vorher sehr aktivistisch unterwegs, einige haben einfach bestimmte Fähigkeiten mitgebracht, alle wollten irgendwie was machen. Demonstrieren ging ja nicht selber oder wollte man nicht machen. Und wir haben einfach festgestellt beim Blick in hauptsächlich Social Media, dass verschiedene JournalistInnen angegriffen werden und dass sich der Charakter der AngreiferInnen verändert. Also dass, wo vorher das immer, ich sage jetzt mal, gewaltorientierte Leute waren, hauptsächlich junge Männer, hat sich das verschoben, dass dann teilweise selbst ältere Damen ihr Fahrrad irgendwie einem Journalisten in die Hacken geschoben haben oder ältere Herren mit ihrem Regenschirm nach der Kamera geschlagen oder so. Wir konnten dabei auch beobachten, dass typische oder normale Schutzmechanismen wie die Polizei zum Beispiel da überhaupt nicht gegriffen haben, weil so Bereitschaftspolizisten sich, wenn da eine ältere Dame angegriffen hat, häufig einfach umgedreht haben. Wahrscheinlich, also für mich in der Interpretation war das immer so eine Unfähigkeit, mit der Situation umzugehen. So als behelmter Einsatzkopf prügelst du halt nicht die alte Frau weg, die gerade mit ihrem Fahrrad irgendwie einen jungen Mann angefahren hat. Also da haben wir eher so eine Unfähigkeit gesehen, mit der Situation umzugehen und dachten, wenn wir uns da einfach dazwischen stellen, dann wird das, entweder passiert das nicht weiter oder es wird einfach sehr laut und die Polizei muss dann eingreifen und dann ist es wieder okay und entspannt. Das war so die ursprüngliche Idee. Und als wir dann angefangen hatten, gab es in Sachsen relativ schnell, also nach einigen Monaten, ein komplettes Versammlungsverbot. Also es durften sich bloß noch 10 Personen treffen für Versammlungen. Und das wurde an einem Sonntag verkündet, abends. Und am Montag darauf trafen sich natürlich trotzdem die ganzen VerschwörungsideologInnen zu ihren Versammlungen und standen plötzlich irgendwie alle auf der anderen Seite des Gesetzes. Und da ging die Gewalt erst richtig los. Also da wurde es wirklich brutal. Und von da an haben wir uns auch deutlich stärker professionalisiert. Also das Niveau, auf dem wir das jetzt machen, das haben wir erst hochgefahren, sage ich jetzt mal, nachdem wir das ein halbes Jahr gemacht hatten. Also zum einen ist die individuelle Vorbereitung eine andere. Also wir haben angefangen, und die Freiwilligen, die bei uns mitmachen, durch ein mehr oder weniger standardisiertes Programm durchzuführen, um sie zu befähigen. und gleichzeitig, um daran zu arbeiten, dass die Teams gut zusammen funktionieren. Also da müssen alle ungefähr das gleiche Situationsbild vor sich haben. Und das muss man erstmal gemeinsam entwickeln. Das ist das eine, so auf einer ganz individuellen Ebene. Und dann gehört dazu, dass wir unser Netzwerk deutlich ausgebaut haben. Wir haben am Anfang gesagt, wir möchten gern jeden Behördenkontakt meiden, zum Beispiel, möchten möglichst unsichtbar bleiben und jeden Kontakt nach außen eigentlich den JournalistInnen überlassen. Und das hörte in dem Moment auf, als wir sehr, sehr medienwirksam angegriffen wurden, mehrfach. Also auch bekannt wurde, okay, da sind irgendwie Leute dabei, die haben sich irgendwie verteidigt. Also bei der Berichterstattung waren Leute dabei, die die Berichterstattung verteidigt haben. Und in dem Moment war dann klar, okay, wir können das nicht unter der Decke halten, sondern wir müssen damit irgendwie öffentlich werden. Und das hat aber auch bedeutet, dass wir zum Beispiel proaktiv Kontakt zur Polizei und zu anderen Behörden aufgenommen haben und gesagt haben, hey, uns gibt's. Wir tun Dinge. Das ist eine Telefonnummer, da könnt ihr uns erreichen. Und das hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass wir da, ich sag mal, das Risiko für unsere einzelnen Mitglieder deutlich reduziert haben, in Konflikt mit der Polizei zu geraten. Also die Cops wissen inzwischen, wenn wir auftauchen, mit was sie da rechnen müssen und wissen auch, dass Aggressionen in der Regel nicht von uns ausgehen und man merkt es an der Einstellung uns gegenüber, zumindest in Sachsen. Das war ein anderes Ding. Wir haben die Nachbereitung professionalisiert, wir haben die Vorbereitung professionalisiert. Bei unseren Einsätzen ist eine schriftliche Lageeinschätzung vorher Pflicht, so dass wir nicht in blöde Situationen reingeraten, über die wir vorher nicht nachgedacht haben, sondern es ist einfach Pflicht, vorher über die Lage nachzudenken und das auch aufzuschreiben, damit man, wie gesagt, nicht in blöde Situationen reinläuft und dann sagt, ach, das kriegen wir schon irgendwie hin, sondern damit man was hat, woran man sich orientiert und wo man dann vor Ort gucken kann, stimmt das nicht? Sind wir darauf vorbereitet, was wir hier gerade sehen oder nicht? Und danach kann man dann sinnvolle Entscheidungen treffen und muss das nicht spontan machen und Pi mal Daumen. Das senkt das Risiko auch nochmal. Und wir haben zu verschiedenen anderen ehrenamtlichen und auch hauptamtlichen Strukturen wie Opferberatung, AnwältInnen, Kontakte aufgebaut, so dass wir, denke ich, insgesamt ganz gut aufgestellt sind, was das Risikomanagement einfach für unsere Freiwilligen angeht. Das ist eigentlich die Hauptsache. Ne? Niemand soll sich irgendwie daran kaputt machen, das zu machen.
Du hast gesagt, ihr habt in Sachsen gestartet. Das ist ja auch euer Einsatzschwerpunkt. Warum würdest du sagen, ist das in Sachsen, eure Arbeit in Sachsen besonders notwendig? Oder gibt es auch vielleicht andere Bundesländer, wo ihr aktiv seid oder wo das vielleicht auch notwendig wäre?
Ich hatte ja vorhin schon mal dieses Demonstrationsverbot erwähnt, nachdem unmittelbar die Gewalt angestiegen ist in Sachsen. Und wir haben das seit dem Winter 21/22 durchgängig beobachtet, dass die Zündschnur, bevor es körperlich wird und die Anzahl der Menschen, die sich an körperlichen Auseinandersetzungen beteiligen wollen, in Sachsen höher war ab diesem Zeitpunkt. Wir haben das einmal erlebt, also ganz krass erlebt. Da waren wir in Sachsen-Anhalt und zwar 5 Kilometer hinter der Grenze. Das Dorf sah genauso aus wie das sächsische Dorf auf der anderen Seite. Die Demo sah genauso aus wie die Demo auf der anderen Seite. Die Polizei sah genauso aus wie auf der anderen Seite. Und es blieb extrem friedlich. Also wir wurden trotzdem angefeindet, verbal, aber es wurde trotzdem so ein zivilisierter Abstand gehalten. Das war eine krasse Erfahrung, sage ich jetzt mal. Und ich habe den Eindruck, das ist immer noch so, dass auch in anderen Ostbundesländern die Hemmschwelle zur körperlichen Gewalt immer noch niedriger ist, als die in Sachsen war. Da haben einfach extrem viele Leute diese Erfahrung gemacht, dass sie sich gegen die Polizei durchsetzen können, dass sie auf der anderen Seite des Gesetzes demonstrieren können und aus dieser anderen Seite heraus dann sagen können, okay, ich bin halt ein Rebell, ich bin halt ein Kämpfer, ich bin halt ein Widerständler. Und das trifft heute diese Leute, die sonst nie hier sind, also diese Journalisten. Das ist, glaube ich, eine spezifisch sächsische Erfahrung gewesen. Und die haben wirklich tausende Leute gemacht und das merkt man immer noch. Damit will ich nicht kleinreden, dass das Risiko in anderen Bundesländern auch da ist. Also in den anderen Ostbundesländern gibt es das auch, in westlichen Bundesländern gibt es das auch. Aber es ist immer noch ein Unterschied. Das passt sich langsam aneinander. Aber diese wirklich breite Erfahrung von, freie Gewaltausübung ist eine okaye Sache. Die gibt's in anderen Gegenden noch nicht in dem Maße. Der andere Grund, warum wir hauptsächlich in Sachsen sind, ist, dass das einfach A, der von Anfang an der regionale Schwerpunkt war, also der Ort auch, an dem wir alle leben. Zum anderen aber auch, dass wir über die Jahre festgestellt haben, dass dieses Konzept, was wir haben, extrem schwer übertragbar ist. Also wir hatten einfach Glück, dass bei uns in dem Moment Leute zusammengekommen sind, die ein Set an Fähigkeiten haben, was das einfach ermöglicht haben und ein Set an oder Ressourcen hatten, Freizeit hatten, das auf eine Art und Weise zu machen, dass man das risikoarm machen kann. Und das kostet schon Zeit und Ressourcen. Und das irgendwie in einem anderen Bundesland mal eben hinzustellen, hat sich rausgestellt, ist gar nicht so einfach.
Wenn ich jetzt als Journalistin, Medienaktivistin nach Sachsen komme, um über eine rechte Demo, Freie Sachsen oder so zu berichten, auf was müsste ich denn unbedingt achten, um da sicher unterwegs zu sein?
Das ist eine sehr umfangreiche Frage. Also mein Tipp wäre, wenn du da alleine hinfährst mit deinem Aufnahmeequipment und du kommst da an und erlebst, dass du angesprochen wirst, dass dir gegenüber Sachen eingefordert werden, zum Beispiel, ich will mal deinen Presseausweis sehen, wo ist denn deine Akkreditierung? Wenn das anfängt, dieses Einfordern und nicht aufhört und dann noch dazukommt, also spätestens wenn dazukommt, dass eine Androhung dazukommt in irgendeiner Form. Also verpiss dich jetzt, zurück nach Konnewitz oder was auch immer die dann gerade sagen. Ne? Verpiss dich, scheiß Zecke. Stasi war auch immer ganz beliebt als Zuschreibung. Sobald das anfängt, ist eigentlich der Zeit, erstmal eine Pause zu machen mindestens. Also sich aus der Situation zu entfernen, erstmal Eis essen zu gehen, weil das extrem schnell umschlagen kann dann in die körperliche Auseinandersetzung. Also ins Geschubst werden, ins Kamera wird geklaut, Situation. Wenn man dann nach dem Eis irgendwie wiederkommt und die Situation hat sich beruhigt, die TeilnehmerInnen beschäftigen sich mit irgendwas anderem, dann ist das cool. Wenn das aber direkt wieder anfängt, dann wäre es, glaube ich, Zeit nach Hause zu fahren. Ist jetzt ganz grob so die Einschätzung. Wenn man mit Begleitschutz da ist, also mit uns, dann kann man das nochmal ein bisschen anders fahren, ein bisschen länger da bleiben, aber viel länger machen wir das dann auch nicht. Also dann kommt auch dann von uns irgendwann der Tipp, hier, pass auf, ne, das wird hier in so 30 bis 60 Sekunden knallen und dann ist die Berichterstattung eh vorbei. Ne? Also selbst wenn wir dich verteidigen können, selbst wenn die Leute nicht an dich rankommen, dann steht halt die Polizei neben uns und will irgendwas wissen, dann kannst du eh nicht weiter berichten, dann lass lieber jetzt aufhören. Also für Between the Lines arbeiten wir eigentlich immer in einem Konsensprinzip. Das heißt, jede Person, jeder Begleitschützer und jede Schutzperson kann jederzeit sagen, mir ist unwohl, lass uns gehen. Und dann müssen alle mitmachen. Also auch als Journalistin darfst du dann nicht sagen, hier, nee, ich will aber noch bleiben, sondern du musst erstmal mitkommen, damit kein Gruppendruck entsteht, dann doch da zu bleiben in einer Situation, wo man sich eigentlich schon extrem unwohl fühlt. Ist aber jetzt auch in der Form noch nicht passiert, dass irgendjemand gesagt hat, okay, ich will unbedingt Schluss machen und die anderen haben es völlig anders eingeschätzt. Also das war eigentlich immer eine gemeinsame Gefahreneinschätzung.
Welche Fähigkeiten muss man denn mitbringen, um so Begleitschutz zu bieten? Du hast vorhin gesagt, ihr habt in der Gruppe bestimmte Fähigkeiten, Skills, die ihr da gut benutzen könnt. Was muss ich mitbringen, wenn ich mitmachen wollte?
Wir haben angefangen zu sagen, eigentlich gar nichts. Aber natürlich muss man Konflikte aushalten können und man muss einen guten Überblick behalten können. Also ruhig bleiben in Demonstrationssituationen. Es gehört eine extreme Frustrationstoleranz dazu. Also man lässt sich da teilweise 2 Stunden lang durchgängig belappen und beleidigen und bedrohen. Die Aufgabe in dem Moment ist es halt, die Aggression runterzuhalten, runterzukühlen, nicht mitzumachen. Und das ist teilweise extrem belastend. Also das kann nicht jeder, das ist einfach so, das muss auch nicht jeder können oder jede. Und das muss auch nicht jede Person an jedem Tag können. Also auch ich habe irgendwie schwache Tage. Jeder im Team hat mal einen schwachen Tag, wo die 5. Beleidigung dann schon ausreicht, dass man sagt, boah, jetzt hätte ich gerade beinahe zurückgepflaumt. Das wäre doof gewesen. Von daher, das ist eigentlich eine wirklich wichtige Eigenschaft, dieses Aushalten von Feindseligkeit. Genau, das ist schwer. Man muss ein bisschen unempfindlich sein, was Behördenkontakt angeht. Also man wird der Polizei den Ausweis zeigen müssen bei der einen oder anderen Gelegenheit. Und dazu kommt, man muss damit okay sein, dass das eigene Gesicht veröffentlicht wird. Also man wird inzwischen immer und überall abgefilmt. Jemand, der sagt, ich mache gern irgendwie auch clandestinen Direct-Action-Kram oder so, der ist da auf jeden Fall falsch. Also der wird nicht gut mitarbeiten können. Im Ergebnis ist es aber so, dass wenn Leute bei uns anfangen, wir ein Vorgespräch mit denen führen, da erzählen wir ihnen all die unangenehmen Situationen, die so vorkommen können, gucken uns an, wie die Personen darauf reagieren, klären am Ende des Gesprächs gemeinsam, ist das immer noch was für dich? Glaubst du, dass das was für dich ist? Glauben wir, dass du das gut machen kannst? Und wenn das so ist, nach diesem Vorstellungsgespräch, sage ich jetzt mal, geht's in einen Workshop rein, wo so 3/4 der Situationen, die wir erleben, kategorisiert werden in irgendeiner Form und die richtige, in Anführungsstrichen, oder die gemeinsame Reaktion darauf ein bisschen geübt wird. Und wenn wir das drin haben, wenn die Leute diesen Workshop durchlaufen haben, der geht halt 2 Stunden oder 3, das ist relativ wenig, dann gehen wir mit denen erstmal in einfache Demos rein. Ich hatte ja gesagt, wir machen so Lageeinschätzungen vorher relativ intensiv. Wir wissen also, was wahrscheinlich ruhig bleibt. Und dann gehen wir mit diesen Personen in ruhige Demos rein und gucken uns erstmal an, wie es denen geht. Häufig auch in einem größeren Team, sodass die selber, wenn sie sagen, okay, das ist doch völlig anders, als ich mir vorgestellt habe, dann können die gehen, ohne dass man die Begleitung abbrechen muss. Und wenn dann immer noch alle sagen, ja, das passt total gut, dann schauen wir einfach, welche Situationen hat die Person schon mal erlebt und können wir die jetzt in schwierigere Situationen mitnehmen. Und dann steigern wir das nach und nach, solange wie es uns mit der Person gut geht, also wie es allen im Team mit der Person gut geht und solange es der Person gut geht in diesen Situationen. Wenn die sagen, boah, das, was heute passiert ist, das will ich nie wieder haben, dann sorgen wir dafür, dass wir das verhindern, dass die Person nochmal in so eine Situation reinkommt. Und dafür gibt es ein Orga-Team im Hintergrund, was das ein bisschen im Auge behält. Das sind auch alles Leute, die rausgehen, also die selber Erfahrung am Boden haben, die dann auch häufig mit jedem schon mal draußen waren, sodass man das ganz gut einschätzen kann, wer möchte und wer kann. Und dann macht man mit den Leuten nur das, was sie möchten und was sie können.
Kannst du noch ganz kurz was dazu sagen, wie man euch unterstützen kann und welche, vielleicht auch welche Art von Unterstützung ihr euch wünscht?
Also wir freuen uns auf jeden Fall über Freiwillige, die mitmachen wollen. Wenn ihr in irgendeinem nicht-sächsischen Bundesland seid und ihr sagt, wir sind 3, 4 Leute, wir können uns das total gut vorstellen und wir haben auch genug Freizeit, das zu machen, dann freuen wir uns, wenn ihr Kontakt aufnehmt. Wir unterstützen jede Gründung. Wir würden uns auch voll freuen, wenn wir eine gemeinsame Struktur aufrechterhalten, auch wenn die total lose ist, aber dass man den Kontakt hält, dass man voneinander lernt, das wäre total wichtig. Auch weil es ein bisschen, also neuen Gruppen ein bisschen Deckung gibt, wenn wir davor stehen können, weil wir sind ja jetzt schon öffentlich, dann können wir uns auch hinstellen und sagen, also irgendwie, was weiß ich, eine Behördenkontakte übernehmen, wenn sich Leute da nicht outen wollen oder so. Oder ihre Telefonnummer nicht rausgeben, dann kann das über uns laufen. Das ist kein Ding. Genau, eigene Gruppen aufmachen, gerne. Bei uns mitmachen, gerne. Spenden gehen auch. Das Spendenkonto habe ich allerdings nicht im Kopf. Und ansonsten, das könnte es fast gewesen sein. Mitmachen oder spenden sind die Möglichkeiten, die es so gibt. Wenn ihr Journalist seid oder Journalistin, fragt uns gerne an. Wir erleben das total häufig, dass JournalistInnen sagen, das ist ja so aufwendig, was ihr macht und ich finde, das, was ich mache, rechtfertigt gar nicht euren Einsatz. Das ist aber Quatsch. Also wir machen das gerne. Jede von uns geht gerne raus und findet es richtig und wichtig, was wir da machen. Wir haben daran Spaß. Fragt uns da gerne an. Ohne Hemmung. Die eine Voraussetzung, die wir machen, wieder zum Schutz von unseren BegleitschützerInnen, ist, dass ihr einen bundeseinheitlichen Presseausweis oder einen Presseausweis der Jugendpresse haben solltet. Wir machen da ganz, ganz vereinzelt Ausnahmen, aber wir können keine Leute begleiten, die selber aktivistisch unterwegs sind, weil uns das halt die Begleitung von anderen Leuten erschweren würde am Ende. Also wenn wir nicht mehr nach außen neutral aussehen, wird das Angriffe auf andere Leute, die von uns begleitet werden, erhöhen und das wäre schade. Genau, deswegen Presseausweis wäre gut, das ist schon alles.
Alle Infos zur Gruppe findet ihr unter www.betweenthelines.info. Und jetzt hört ihr Linksruck von Krips und Schaden.
Wie sie die Waffen, die sie holen. Hose noch benutzen.
Und wir sind aufgestanden und blieben lange stehen, bei Wind und Wetter solidarisch auf den Straßen.
Wir haben kommentiert, digitale Antifa, unter den Zelda seine ekelhaften Videos.
Wir haben uns informiert und sind jetzt super schlau. Wir haben auch trainiert und haben kein Schiss, yo.
Scheiß Nazis.
In Wahrheit haben wir Schiss, Deutschland sitzt uns im Nacken. In Wahrheit waren wir immer seltener bei den Demos.
Wir sind nicht informiert, in Wahrheit sind die News nur Messer in der Brust, davon gibt's depressive Emos.
Uns treffen Kommentare unter den Arte-Dokus. Wir sind schockiert, wenn wieder irgendwer was Dummes sagt.
Und dieser Schockzustand ist was Verbindendes. Wir bleiben hängen, während die Nazis in den Landtag fahren.
Genauso geht.
Was können wir tun?
Wir brauchen halt den Links
und Jens. Links und Jens, kollektiv und gut vernetzt.
Nicht so ohne Bock.
Wir brauchen einen Links und Jens.
Links und Jens, kollektiv und gut vernetzt.
Links und Jens.
Überall Leute,
die das genauso sehen!
Überall Leute!
Gegen Faschismus und System!
Jetzt auch in deiner Nähe. Deine Qualitätsantifa aus der Region.
Hast du Bock auf Radio?
Wir sind ein anarchistisches Radio und suchen neue Menschen.
Egal, ob du schon Erfahrungen hast oder ganz neu bist, wir freuen uns auf dich.
Es gibt genügend Raum für Ideen zum Mitmachen.
Kontaktmöglichkeiten findest du in den Shownotes und auf unserer Homepage www.aradio-berlin.org.
Bis ganz bald. Im nächsten Beitrag geht es um Wohnen und Eigentum, wie Wissen mit KI kontrollierbar wird und Kunstfreiheit.
Boah, da kriege ich jetzt schon schlechte Laune.
Deswegen blickt der Beitrag auch satirisch darauf.
Sag mal, ich hab's nicht verstanden. Überall heißt es, es fehlen Wohnungen und die Lösung ist, Enteignungen zu verbieten?
Klar, erst schützt man das Eigentum und vielleicht baut das Eigentum dann aus Dankbarkeit selbst ein paar Wohnungen.
Ich dachte immer, Wohnungen wären zum Wohnen da.
AnfängerInnenfehler. Wohnungen sind vor allem dafür da, dass man über ihren Wert spricht. Menschen wohnen höchstens vorübergehend da drin.
Aber wenn Leute keine Wohnung finden?
Dann fehlt ihnen offensichtlich das richtige Investmentportfolio.
Das klingt ein bisschen so, als wäre die Miete wichtiger als die Menschen.
Nein, die Menschen sind wichtig als Mietzahlende.
Und warum muss das jetzt gleich bundesweit geregelt werden?
Wegen des Föderalismus.
Hä?
Föderalismus heißt, die Länder dürfen alles selbst entscheiden, außer die Dinge, die wirklich wichtig sind.
Also
Eigentum.
Ich dachte, die Länder wären eigenständig.
Sind sie auch. Sie dürfen ihre Rathäuser streichen, Kreisverkehre bepflanzen und Formulare neu nummerieren. Aber sobald irgendwo am Eigentum gekratzt wird, erinnert sich plötzlich ganz Berlin daran, dass Deutschland ja eine Einheit ist.
Faszinierend. Wohnungsnot ist regional, Eigentumsschutz ist national.
Exakt. Der Wohnungsmangel kennt Landesgrenzen, das Grundbuch nicht.
Und wenn jemand sagt, die Menschen brauchen Wohnraum?
Dann antwortet jemand anders, die Investitionen brauchen Geborgenheit.
Investitionen haben Gefühle?
Offenbar empfindlicher als Menschen mit Bedürfnissen.
Also wird über Wohnungen geredet.
Und am Ende landet man beim Eigentum.
Das ist wie ein Restaurant, das über Hunger diskutiert und anschließend die Speisekarte unter Denkmalschutz stellt.
Genau. Hauptsache, das Eigentum schläft ruhig. Wer keine Wohnung hat, kann ja schließlich unter der Bettdecke des Grundgesetzes übernachten. Ich habe gehört, Bücher sind jetzt ein Rohstoff.
Ja, endlich hat die Menschheit eine neue Form der Bergbauindustrie entdeckt, den Abbau von Bibliotheken.
Moment, früher hat man Bücher gesammelt, damit Menschen sie lesen können.
Genau, eine veraltete Idee. Heute sammelt man sie, damit Maschinen daraus lernen. Der Mensch war nur die Übergangstechnologie zwischen Buchdruck und Rechenzentrum.
Aber wenn die Bücher digitalisiert werden, bleibt das Wissen doch erhalten.
Natürlich. So wie ein Wald erhalten bleibt, wenn man ihn in Spanplatten verwandelt.
Also ist das Buch nach dem Scannen fertig?
Richtig. Es hat seinen Zweck erfüllt. Ein kulturelles Meisterwerk mit einer Lebensdauer wie ein Joghurtbecher. Benutzen, verwerten, entsorgen.
Das klingt ein bisschen so, als wäre ein Buch plötzlich nur noch Datenfutter.
Nicht Datenfutter. Bitte die moderne Wortwahl benutzen. Trainingsmaterial.
Ah, natürlich. Ein Stapel Bücher ist kein Stapel Bücher. Das ist eine wertvolle Sammlung von Trainingsmaterial mit historischer Verpackung.
Genau. Und eine Bibliothek ist kein Ort des freien Wissens mehr.
Sondern?
Eine Mine. Nur, dass man hier nicht nach Kohle gräbt, sondern nach Texten, Ideen und jahrhundertelang angesammeltem Wissen.
Und wer besitzt dann die Mine?
Die Maschinen besitzen. Das ist praktisch. Früher gab es große Bibliotheken mit vielen Büchern. Heute gibt es große Datenbestände mit wenigen Zugangskarten.
Aber die Digitalisierung soll doch Wissen zugänglicher machen.
Ja, zugänglich wie ein Schatz hinter einer Glasscheibe. Man kann ihn sehen, aber jemand anderes entscheidet, wer den Schlüssel bekommt.
Also wird aus öffentlichem Wissen privates Eigentum?
Aus gemeinsam erzeugtem Wissen wird ein Rohstoff für private Modelle. Die Menschheit schreibt jahrhundertelang Bücher und am Ende heißt es: Danke für die Daten, hier ist ein Nutzungsvertrag.
Das ist beeindruckend. Früher hat man Bücher verbrannt, um Ideen zu unterdrücken. Heute muss man sie nur digitalisieren, um sie zu kontrollieren.
Und das Beste? Man nennt beides Fortschritt. Früher verschwand Wissen durch Feuer. Heute verschwindet es vielleicht einfach in einem Serverraum mit sehr guter Klimaanlage.
Also bewahren wir Bücher, indem wir sie verschwinden lassen.
Genau. Die neue Definition von Kulturerhalt. Das Original ist weg, aber irgendwo existiert eine Datei, deren Besitzerin gerade überlegt, was sie wert ist. Ich habe gehört, Demokratie muss geschützt werden.
Ja.
Sehr gut. Dann wird jetzt wahrscheinlich ganz viel diskutiert.
Nicht unbedingt. Erst wird geprüft, ob die Diskussion zu viel Diskussion auslösen könnte.
Ah, Demokratie also mit Sicherheitsabstand?
Genau. Die offene Gesellschaft ist offen, aber bitte nur für Inhalte, die vorher als unproblematisch eingestuft wurden.
Und wenn eine Kunstperson etwas sagt, das provoziert, sagen wir mal Danger Dan?
Dann wird's kompliziert. Kunst soll frei sein. Aber öffentliche Bühnen sollen sich frei von allem halten, was Menschen dazu bringen könnte, darüber zu sprechen.
Eine Bühne, auf der man auftreten darf, solange niemand danach darüber redet.
Die moderne Konfliktlösung, nicht den Streit gewinnen. Einfach verhindern, dass der Streit stattfindet. So löst das ZDF seine Probleme.
Aber wenn es um gesellschaftliche Probleme geht, braucht man doch auch unbequeme Stimmen.
Ja, natürlich. Unbequeme Stimmen sind wichtig. Deshalb werden sie auch regelmäßig eingeladen. Solange sie bequem genug bleiben. Da ist die Krux.
Und wer entscheidet, was unbequem, aber noch bequem genug ist?
Das entscheidet niemand. Das entscheidet ein Verfahren.
Ah, ein Verfahren, das beruhigt mich natürlich sofort.
Genau. Früher hieß es, wir finden deine Meinung falsch. Heute heißt es, wir haben deine Meinung in einen Prüfprozess überführt.
Das klingt viel demokratischer.
Ist es auch. Jetzt bekommt die Einschränkung einen Aktenordner.
In bürgerlichen Kreisen heißt es aber doch, wer die Demokratie schützen will, muss gegen Extremismus vorgehen.
Natürlich. Die Frage ist nur, diskutieren Sie über gefährliche Entwicklungen oder diskutieren Sie lieber, ob die Diskussion darüber zu gefährlich wirken könnte?
Also wird die Debatte über Radikalisierung selbst ein Risiko?
Genau. Je wichtiger ein Thema wird, desto größer die Gefahr, dass jemand es ausspricht.
Das ist ja praktisch. Dann schützt man die Demokratie, indem man sie vor zu viel Demokratie schützt.
Richtig. Eine stabile Demokratie ist schließlich eine, in der alle Konflikte ordentlich sortiert sind. Am besten alphabetisch. Zwischen Ausdrucksfreiheit und Aufmerksamkeit nur nach Genehmigung.
Und die Kunst?
Die darf alles. Sie muss nur vorher beweisen, dass sie nichts macht, was anschließend überprüft werden müsste.
Also ist die mutigste Kunstform heute?
Ein leerer Sendeplatz.
Warum?
Weil niemand ihn falsch verstehen kann.
So, jetzt kommt was zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Dafür haben wir uns beim Radio Dreieckland aus Freiburg und Studio Ansage aus Berlin bedient.
Vor einigen Jahren berichteten die öffentlichen Medien erschrocken über das Sozialkreditsystem der Volksrepublik China, bei dem der chinesische Staat seine BürgerInnen unter anderem mit einem flächendeckenden Kamerasystem überwacht. In den letzten Wochen häufen sich Berichte über die Kameranetzwerke des Herstellers Flock in den USA. Auch der deutsche Staat nutzt mehr und mehr Überwachungstechnologien, die durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz massiv an Effizienz und Reichweite gewinnen. Ein zentrales Problem ist die Live-Gesichtserkennung. Martin von Netzpolitik.org erläutert:
Es ist sowas wie das Ende der Anonymität im öffentlichen Raum. Die läuft hinter Überwachungskameras und erstellt so ein Code, einen Schlüssel zu jedem Gesicht von jeder Person, die da durchläuft, und vergleicht den dann mit den Schlüsseln zu einer Liste von Gesichtern, nach denen gesucht wird.
In Hessen sei die Ausweitung schon gesetzt.
Da funktioniert das System so. Das vermisst erstmal die Gesichter von sämtlichen Passanten und wandelt die quasi in einen Wert um und vergleicht dann diesen Wert mit dem Wert von Gesichtern, nach denen gesucht wird. Gesucht wird nach potenziellen Terroristinnen, aber auch nach mutmaßlichen Opfern von Entführungen, Menschenhandel, sexueller Ausbeutung. Das ist ein absolutes Testfeld so, da sind Menschenversuchskaninchen, das gibt's einmalig. Und die können auch, es gibt da keine Zahlen zu, wie gut das funktioniert. Das Einzige, was sie rausgegeben haben, ist eine einzige Erfolgsmeldung. Es wurde wohl mal eine vermisste Jugendliche damit aufgefunden. Aber was sich Baden-Württemberg ja laut Koalitionsvertrag auch noch erlauben möchte, ist so eine, man kann es nennen, eine Gesichtersuchmaschine. Also die wollen, wie ja auch im Bund es gerade geplant ist, die wollen Bilder, zum Beispiel Bilder von die Videokameras aufnehmen, die Verhalten analysieren. Und diese Bilder können die dann mit Bildern aus dem Internet vergleichen. Und dann finden die dann, ob die Person irgendwie von ihrem Arbeitgeber ins Netz gestellt wurde oder ob die Person irgendwie auf einem Vereinsfoto ist oder sowas. Das heißt, theoretisch können sie dann auch wirklich fast jeden Menschen, den sie da KI-Videografieren, dann auch identifizieren.
Wir erinnern uns, solch eine Gesichtersuchmaschine war elementarer Teil der Recherche, mit der Daniela Klette aufgespürt wurde. Durch den Abgleich von Videostreams mit Datenbanken, die unter anderem viele registrierte Geflüchtete enthalten, sollen nun also Personen in Echtzeit identifiziert werden können. Ganz neu ist das für Berlin nicht. 2017 gab es am Südkreuz ein Pilotprojekt zur automatisierten Gesichtererkennung per Videoüberwachung. Die Polizei war am Ende stolz auf ihre angeblich niedrige Falsch-Positiv-Rate, also den Anteil an Menschen, die zu Unrecht verdächtigt wurden. Martin merkt an:
Jetzt muss man sich aber mal ausdenken, an so einem Bahnhof wie am Südkreuz, da laufen am Tag mehrere tausend Menschen lang. Das heißt, man hat jeden Tag mehrere Menschen, die da von der Polizei angehalten werden, sich dann erstmal ausweisen müssen. Dann wird dem Ausweis vermutlich nicht mal geglaubt werden, weil die KI hat ja eindeutig gesagt, du bist diese gesuchte Person. Genau, also selbst wenn die Werte sehr niedrig ist, hat man es da immer noch, also jeder Fehlgriff ist da ja ein elementarer Eingriff auch in das Leben eines unbeteiligten Menschen.
Und seit diesem Jahr bekommt der Kotti ein Überwachungsupgrade spendiert. Da hat der Berliner Senat sich wohl bei der baden-württembergischen Regierung abgeguckt, wie das mit dem großflächigen Überwachen gehen kann.
Es gibt immer wieder Bestrebungen, das auszuweiten. Auch in Mannheim wollte man gerne mehr Flächen überwachen, als man aktuell überwacht. Aber da ist dann immer das Gesetz vor. Aktuell brauchst halt eben eine besonders hohe Kriminalitätsbelastung, damit irgendwo Video überwacht werden darf. Deswegen denken die sich jetzt dieses Hilfskonstrukt aus. Das ist auch schon ein paar Jahre in der Mache. Die strukturelle Kriminalitätsbelastung. Also die Kriminalitätsbelastung ist gar nicht mehr unbedingt zwingend hoch. Aber weil es zum Beispiel ein hochfluktuierter Platz ist, weil er schwer einsehbar ist, deswegen können die das dann, also ist der Plan in der Zukunft, einen strukturell kriminalitätsbelasteten Ort nennen. Und diese strukturell kriminalitätsbelasteten Orte wollen die dann auch schon videoüberwachen können.
Für Berlin ist allein schon die dauerhafte Videoüberwachung des öffentlichen Raums neu. In Mannheim wird dafür bereits mit sogenannten Verhaltensscannern experimentiert.
Kameras, die erkennen, was die Menschen, die gefilmt werden, gerade tun. Es ist gerade so ein Trend, ganz viele Bundesländer wollen das. Aber funktioniert das noch überhaupt nicht? Das gibt's noch gar nicht, dieses System. Das wird in Mannheim getestet seit 7 Jahren. Die haben bisher noch keinen einzigen Erfolgsfall, von dem sie berichten können, in dem das tatsächlich genutzt wurde.
Die Idee dahinter, mit der das einst aufgebaut wurde, ist, dass man erstmal Schläge erkennt. Also Gewalt, die im öffentlichen Raum auftritt. Diese KI guckt sozusagen die ganze Zeit zu und erkennt dann, hier wird jemand geschlagen. In dem Moment wird das Bild, das das ausgelöst hat, das wird auf den Bildschirm gelegt. Tatsächlicher Polizist guckt da drauf, sieht, ah, okay, ist wirklich eine Schlägerei. Okay, wir müssen ausrücken. Das war so der Anfang. Jetzt gibt es aber ganz viele Begehrlichkeiten, das aufzustocken. Ne? Also da in Mannheim, wo das getestet wird, da will man schon hin zu, dass man sowas wie einen Drogendeal an den Bewegungen erkennt, dass der dann automatisch identifiziert wird. Und dann, das, die Idee ist ein Effizienzgewinn, dass die Polizisten, die da sitzen in der Leitstelle, nicht mehr irgendwie 20 Bildschirme auf einmal im Auge haben müssen, sondern dass die sich nur noch das angucken, was die KI ihnen zeigt. Was damit aber einhergeht, ist halt tatsächlich, dass die Videoüberwachung einfach massiv ausgebaut wird, einfach weil niemand mehr die Bildschirme alle auf einmal angucken muss.
Dabei kann die Software nicht mal zuverlässig eine Schlägerei von einer innig gemeinten Umarmung unterscheiden.
Das ganze System wird in Mannheim seit über 8 Jahren trainiert, kommt jetzt wohl so langsam der Einsatzreife näher. Hamburg hat es vergangenes Jahr übernommen. Berlin ist wohl als nächstes dran. Die prüfen wohl gerade verschiedene Software-Varianten, mit denen sie das machen können. Und da haben sich aber auch schon zahlreiche weitere Länder angestellt. Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg. Das ist auch das wird ein Riesending. Das kommt auf uns zu. Die Videoüberwachung wird ja eh überall weiter ausgebaut. Und dann in Zukunft braucht es eben nicht mal mehr Polizistinnen, die da drauf schauen, sondern wir können vollautomatisiert komplette Innenstädte überwachen. Eigentlich war es mal total verrufen, diese beiden Systeme, also die Live-Gesichtserkennung und den Verhaltensscanner zusammenzuschließen, weil beide schon so je für sich schon so tief in Grundrechte eingreifen.
Aber was bedeuten schon Grundrechte im Autoritarismus? Automatisierte Überwachung ganzer Innenstädte passt da besser zu. Und Berlin so? Im Frühjahr diesen Jahres wurde das Berliner Polizeigesetz reformiert und der Polizei gestattet, Videomaterial in Echtzeit von einer KI auslesen zu lassen. Was können wir aber dagegen tun? Wie können wir uns anonym im kameraüberwachten Raum bewegen?
Es gibt so, wenn man im Netz sucht, eine ganze Menge Tipps, die gehen in die Richtung so besondere Schminke, die dann irgendwie die Kameras verwirren soll, oder auch besondere Kleidung mit besonderen Mustern, die die Kameras verwirren sollen, oder auch so Brillen, die UV-Licht absondern. Ich habe dazu mal recherchiert und das, was mir so erzählt wurde, war, dass das alles nichts bringt, weil die Anbieter dieser Kamera- und auch Gesichtserkennungssysteme sich solchen Abwehrstrategien dann auch anpassen. Das Einzige, was wirklich funktioniert, ist, sich einfach weit genug vermummen. Nur eine FFP2-Maske zum Beispiel reicht nicht. Das Gesichtserkennung kann ich nur über die Augenpartie auch schon identifizieren. Also man müsste sich wirklich weitreichend vermummen, was man aber ja auch darf. Ne? Das ist ja, wird oft missverstanden, das Vermummungsverbot gilt nur auf Demonstrationen. Man darf zum Bahn fahren oder um eben überwachte Areale zu durchqueren, sich in Deutschland eben durchaus vermummen. Und auf Demos und sowas darf man sich auch vermummen, wenn man sich denn demothematisch passend vermummt.
Sonnenbrillen nützen übrigens nichts, denn die Kameras funktionieren auch im Infrarotbereich. Das heißt, sie sehen auch bei tiefster Dunkelheit durch die Gläser die Augen.
Und was man natürlich auch noch machen kann, es gibt Menschen, man muss ja ganz vorsichtig sein, es ist ja kein Aufruf zu einer Straftat, aber es gibt natürlich Menschen, die gehen gegen Kameras vor. Ich habe da mal ein bisschen zusammengetragen, was da so soziale Bewegungen in der Vergangenheit alles veranstaltet haben und vor allem womit. Da gibt es verschiedene Werkzeuge, die sie eingesetzt haben, zum Beispiel Laserpointer. Regenschirme, die da vorgehängt wurden, Kameras wurden auch attackiert mit Feuerwerk, Seilen, Steinen, Trennschleifern, Brecheisenhämmern, Schleifgerät, Kreissäge, Kettensäge, verschiedenen Schusswaffen, einem Fiat Punto, einem Vorderkipper, einem Einkaufswagen voll brennender Textilien und vielen anderen brennenden Fahrzeugen. Das ist, was ich so im Netz zusammentragen konnte da zum Thema. Aktuell wird auch relativ viel in den USA gehen Menschen gegen Kameras vor, weil da gibt es diese Flock-Kameras, die so ein Überwachungsnetzwerk über Nummernschilderkennung aufbauen.
Die Kameras des Herstellers Flock erfassen automatisch Fahrzeugdaten und lesen Autokennzeichen aus. Örtliche Polizeibehörden dürfen ohne gerichtlichen Beschluss auf diese Daten zugreifen. Dutzende Fälle von Machtmissbrauch wurden bereits gemeldet. Unter anderem stalkte ein Polizist seine Ex-Partnerin. Zur Gegenbewegung haben unsere Friends von The Beautiful Idea und The Final Straw Radio gerade erst Interviews mit Anti-Flock-AktivistInnen veröffentlicht. Hört in die Sendung unbedingt rein. Die Links dazu stehen in den Shownotes. Denn wir können einiges von den Aktionen lernen. Laut einem aktuellen Taz-Artikel kursieren auf Social Media Anti-Anleitungen zum Nichtzerstören der Überwachungstechnik. Wie, du sollst niemals einen Laserpointer auf Flock-Kameras richten. Das Licht der Laserstrahlen könnte die Linsen der Kameras überfordern und den Sensor beschädigen. Auch die Website deflock.org solle nicht besucht werden. Eine Seite von genau den eben erwähnten interviewten AktivistInnen. Wir hatten 2014 auch schon mal einen Beitrag im libertären Podcast über Sabotage von Überwachungskameras im öffentlichen Raum. Hier ein paar Beschreibungen zu Informations-, nicht zu Anleitungszwecken aus der Sendung von damals. Und nicht über die Stimme wundern, die ist von einem Roboter nachgesprochen worden.
Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst Wurfanker bauen und die Kameras damit runterziehen. Aber du musst gut zielen. Von oben große Steine draufwerfen geht auch. Braucht aber viel Übung. Am einfachsten sind Feuerlöscher oder Spritzpistolen mit Farbe. Damit kommst du recht hoch. Außerdem sehen alle, dass die Kamera blind ist. Für Kameras, wo du rankommst, kannst du auch einfach mit einem Bolzenschneider die Kabel durchschneiden. Aber da müssen die Griffe vom Werkzeug isoliert sein. Sonst wird es nämlich gefährlich. Kameras mit einem Hammer abschlagen funktioniert auch ganz gut. Ansonsten spielt man halt Farbe auf die Linse. Geht auch ganz schnell. Ich hatte auch immer ein paar Leute dabei, denen ich vertraue. So konnten wir uns die Gegend anschauen und waren gewarnt, falls Bullen kamen.
Das hat doch alles Potenzial. Übrigens sind die beiden befreundeten Shows wie wir Teile vom Channel Zero Network bzw. A-Radio Network. Lohnt sich auch da mal durch die tollen teilnehmenden Projekte zu stöbern. Die Links dazu stehen auf unserer Homepage. Könnt ihr gleich nachschlagen, nachdem ihr nicht auf deflock.org gewesen seid. Thematisch passend kommen jetzt Final Gulp mit Watched and Controlled.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Hallo und willkommen. In unserer satirischen Presseschau erwarten euch auch dieses Mal spannende Inhalte. Und damit legen wir auch schon los. Die Zeit überrascht uns mit der Überschrift
Fußball? Nicht so wichtig.
Wo denn bitte?
Es gibt eine Welt, in der ist der spanische Nationalspieler Dani Olmo nur der Mitbewohner von Laura Abler. In dieser Welt ist man sich einig darüber, dass die Norweger oder gleich Kap Verde den WM-Titel verdienen. Und Jude Bellingham und Erling Haaland sind ein Paar.
Nicht schlecht, aber ist mir dennoch nicht untergekommen bislang.
Diese Welt ist, diejenigen, die chronisch online sind, haben es geahnt, das Internet. Seit 6 Wochen wird im Digitalen weitererzählt, was auf dem Platz beginnt.
Ach so, ja gut, das erklärt das etwas.
Aber auch diese Hochglanzinhalte sind nur ein Randphänomen der Schnipsel-WM. Eigentlich herrscht im WM-Internet pure Anarchie.
Das wiederum war mir klar.
Alles geht durcheinander. Man scrollt durch ein Spielerkabinett voll mit verzerrten und verdrehten Abbildern der Realität.
Naja, die Anarchie tummelt sich notgedrungenermaßen in der Welt des Spektakels und dort herrscht das Bild und nicht die Realität. Einen krassen Kontrapunkt zum WM-Kommerz setzt süddeutsche.de mit einem Blick auf den Radfahrkalender.
Bei der Tour de France erlebt der Fan noch Anarchie und Freiheit.
Kurz zusammengefasst lautet das Ganze dann so:
Veranstalter von Großevents versuchen nicht selten den größtmöglichen Profit herauszuschlagen. Die Tour de France geht einen anderen Weg. Und das Publikum nutzt die Gelegenheit.
Es ist allgemein bekannt, dass die Tour de France ein Mega-Kommerzereignis ist. Daher sind wir umso gespannter, was hier folgen soll.
Es gehört einiges dazu, sich am Col du Calibier, am Col du Télégraphe oder in Alpe d'Huez mit einem Campingwagen in einer Kehre zu platzieren. Wer einmal oben ist, wird alsbald den Reiz der Tour de France erfassen. Denn spätestens jetzt mit einer Bratwurst auf dem Pappteller erschließt sich der Charme von all dem, was es hier nicht braucht. Hotelbuchung, Kulturprogramm, Abendgarderobe? Alles verzichtbar. Und vor allem, niemand braucht hier eine Eintrittskarte.
Das ist in der Tat so und mit wenigen anderen Sportarten zu vergleichen, die allesamt den Kauf von Eintrittskarten erfordern. Aber ist das alles?
Die Fankostüme erinnern bisweilen an die Mode im Publikum der Dart-Weltmeisterschaften im Londoner Alexandra Palace. Der Bierdunst kann mit dem Zielstadion des Schladminger Nachtskirennens mithalten. Die sportlichen Strapazen der Protagonisten in Tennisarenen haben ähnliche Bewunderung bis Verblüffung verdient. Radrennen allerdings bedienen zudem ein tiefes menschliches Bedürfnis, das Streben nach Freiheit. Mehr als das.
Aha, jetzt kommen wir langsam zum Kern der Sache. Freiheit ist ja ein großes Wort und sogar mehr als das. Was denn, bitteschön?
Die 21 Kehren von Alpe d'Huez waren bereits Tage vor dem Besuch des Tour-Pelotons Orte der gelebten Anarchie. Sportevents anderer Genres können dies nicht liefern. Es ist der Sache geschuldet, den Kapazitäten, den Sicherheitsbedenken und nicht zuletzt dem Streben nach Geld. In aller Regel dürfen Besucher von sportlichen Großevents tief in die Tasche greifen. Die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko war das vielleicht beste Beispiel.
Ja, stimmt. Das Wichtigste an Sportereignissen sind nicht die Ergebnisse, sondern die Profite, die damit erzielt werden. Wir verlassen den Sport. Cineplex.de begrüßt uns direkt mit dem Ausspruch:
Vive le Punk!
Der nachfolgende Artikel führt das etwas aus.
5 Jahrzehnte nach der explosiven Geburt des britischen Punk, die die Grundfesten von Musik und Kultur erschütterte, stürzt sich Vive le Punk kopfüber in den rohen, unsterblichen Geist einer Bewegung, die Musik und Gesellschaft für immer verändert hat.
Denn es geht um eine Doku unter der Regie von Danny Garcia, in der unterschiedlichste Bands vorgestellt und begleitet werden.
Während wir die Bands in ihrem Alltag und auf der Bühne begleiten, stellt die Dokumentation die brennenden Fragen. Ist Punk noch relevant? Was bedeutet Punk in einer Welt, die weiterhin von Ungleichheit und Unruhe geprägt ist? Wie gelingt es diesen Bands, relevant zu bleiben und mit jener rebellischen Energie verbunden zu sein, die sie einst selbst entfacht haben?
Wer jetzt hofft, dass der Artikel eine Antwort darauf liefert, wird bitter enttäuscht. Ob der Film diesen Anspruch einlöst, lässt sich mangels Zugriff auf das Filmmaterial von uns nicht beantworten. Eines wird jedoch betont.
Dieser Film richtet sich an alle Generationen von RebellInnen, AußenseiterInnen und Unangepassten. Punk mag als Anarchie auf den Straßen begonnen haben, doch vorbei ist er noch lange nicht. Vive le Punk!
Na dann, lasst uns gemeinsam die Straßen wieder in Beschlag nehmen und den Punk weiter in die Welt tragen.
Das war's schon wieder für diesen Monat. Schön, dass ihr bis zum Ende gehört habt.
Feedback lesen wir übrigens super gerne. Schreibt uns doch eine E-Mail an aradio-berlin@reiser.net oder kontaktiert uns im Fediverse unter aradio-berlin. Auf kollektiver.social sind wir vertreten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Per les parets, onades de xoc contra el vent. Encara no tinc cara, tinc la testa, i està per a la festa.